Herzlich willkommen zur zweiten Episode unserer Podcast-Sonderausgabe Einfach mitreden aus der Serie Alles auf Anfall, der Epilepsie-Podcast, der Mut macht. Unsere Episode heute beleuchtet intensiv den Stellenwert, den die Beratung in der unterstützten Kommunikation für die betroffenen Patientinnen und Patienten als auch, und das darf nicht unterschätzt werden, für das betreuende oder familiäre Umfeld hat. Damit Teilhabe und ein selbstbestimmtes Leben gelingen, muss die Kommunikation funktionieren. Unterstützung durch Hilfsmittel ist nur eine Säule der unterstützten Kommunikation. Der Einsatz hängt davon ab, wo sich der Patient oder die Patientin in ihrer Kommunikationsentwicklung gerade befindet. Die Förderung aus der Beratung mitlernen und mittragen, Zeit geben und sich in Geduld üben für den langfristigen Erfolg. Das sind die entscheidenden Faktoren, die dem Umfeld zukommen, erklärt uns heute Anja Pudelko von der Beratungsstelle für unterstützte Kommunikation der Diakonie Rummelsberg bei Nürnberg.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode unserer Spezialausgabe Einfach mitreden. Wir nehmen dich mit auf eine ermutigende Wissensreise rund um das Thema der Epilepsie bei intellektueller Beeinträchtigung und komplexer Behinderung bzw. Mehrfachbehinderung und geben wertvolle und unterstützende Einblicke zu ausgewählten Schwerpunkten aus diesem wichtigen wie auch sensiblen Themengebiet. Viel Spaß beim Zuhören.
Liebe Frau Pudelko, Sie sind Ergotherapeutin, Kommunikationspädagogin, Referentin der Gesellschaft für unterstützte Kommunikation und eine der Regioleitungen in Bayern. Aktuell in der Diakonie Rummelsberg in der Behindertenhilfe tätig und machen seit 10 Jahren Beratung für unterstützte Kommunikation. Erstmal herzlich willkommen.
Ja, sehr schön. Guten Morgen. Ich freue mich, dass ich hier sein darf.
Können Sie uns einmal kurz schildern, wie so ein typischer Arbeitsalltag bei Ihnen aussieht?
Ja, ich probiere es. Also den ganz typischen Arbeitsalltag gibt es vielleicht nicht, aber es gibt die typischen Bestandteile, die natürlich dazugehören. Das Wichtigste ist natürlich die Beratung, dass wir eben direkt hinfahren zu den Personen, die eben Schwierigkeiten haben mit der Kommunikation. Genau. Dazu gehört natürlich, dass ich vorher, wenn man die Termine ausmacht, auch versuche, schon eine Ersteinschätzung zu bekommen, damit ich ganz grob einschätzen kann, was kann die Person schon, wo steht sie eventuell in ihrer Kommunikationsentwicklung. Und dann wird natürlich in der Beratung wird ganz viel beobachtet, abgefragt, die Bezugsperson natürlich befragt, mit der Person ausprobiert. Ja, weil wir natürlich herausfinden müssen, auch wie ist das Sprachverständnis dieser Person, also was versteht sie? Und B, wie aktiv ist ihre Sprache schon, wo steht sie da wirklich in ihrer Kommunikationsentwicklung? Denn nur darauf aufbauend kann ich dann ja die richtigen Fördermaßnahmen, empfehlen. Genau. Aber natürlich gehört dann auch noch zum Arbeitsalltag das Protokollieren von diesen Beratungen. Meistens kriegen die Protokolle dann eben auch die Bezugspersonen, dass die auch nochmal nachlesen können. Wir schreiben Stellungnahmen, wenn es darum geht, dass irgendein Hilfsmittel beantragt werden soll. Es geht auch darum, Material zu erstellen. Und ein weiterer Schwerpunkt daneben, neben der Beratung, ist auch die Fortbildung, also Organisationen von Fortbildung selber durchführen von Fortbildungen eben für die Bezugspersonen, damit die sich besser auskennen mit dem, was sie dann da auch anbieten sollen.
In vielen Fällen überschätzen die Angehörigen bzw. die Bezugspersonen die Kommunikationsfähigkeit des Patienten oder der Patientin. Woran liegt das denn eigentlich?
Naja, eigentlich ist es ein ganz natürlicher Prozess, sage ich mal, dass man natürlich als Eltern, aber eben auch, wenn ich jetzt als im stationären Bereich eine Person lange kenne, dann lerne ich sie gut kennen und kann natürlich vieles einfach auch besser deuten, erkennen. Also so, dass die Bezugsperson, die Eltern eben oft das Gefühl haben, ich verstehe mein Kind oder eben Person, um die es da geht, doch auch ohne Worte. Ich kenne den so gut, ich weiß, was der will, ich weiß, was der braucht. Ich sehe es dem an, wenn es ihm schlecht geht oder gut geht. Genau. Was ja auch letztendlich stimmt und was ja auch toll ist und auch wichtig, dass da gute Beziehungen vorhanden sind. Aber was halt dann oft schwierig ist, auch rechtzeitig wieder diesen Sprung zu schaffen und zu sagen, okay, aber wir unterstützen dich, dass du auch in die aktive Kommunikation gehst. Also gerade mit, ja, wenn enge Bezugspersonen dabei sind, merken wir ja ganz oft, ich stelle die Frage ganz bewusst an das Kind, die Person, und bekomme die Antwort sofort von den Eltern, von den Bezugspersonen, ne? Also es ist schon einfach, über die Jahre entwickelt sich das auch so, dass die automatisch einfach die Dolmetscher sind und aus dieser Funktion eben nur noch schwer rauskommen. Und dazu brauchen sie Unterstützung, weil letztlich geht sonst einfach die Selbstbestimmtheit für das Kind oder für diese Person eben verloren.
Ist es auch so eine gewisse Überzeugungsarbeit, die Sie dabei den Angehörigen und Bezugspersonen leisten müssen, dass die überhaupt verstehen, in welcher Situation oder welche Einschränkungen da vorliegen oder welche Herausforderungen sich daraus ergeben, dass man da erstmal ja überzeugen muss, wie die oder erklären muss, wie die Situation tatsächlich ist?
Ja, das ist ganz viel. Also sagen wir mal, ja, einfach vor allem halt informieren, das Gespräch suchen und eigentlich halt ja das aufzeigen, ne? Weil es ist ja, passiert ja nicht, weil die Person klein halten wollen oder sowas, sondern es sind ja unbewusste Abläufe und die muss man natürlich erstmal, ja, ich sag's jetzt mal in Anführungszeichen, aufdecken, also erstmal bewusst machen, was da eventuell passieren könnte oder passiert sein kann schon, damit die Personen das verstehen und sagen, okay, aus der Sicht habe ich es noch nicht betrachtet, dann probieren wir das jetzt mal tatsächlich anders.
Wenn wir uns nochmal genauer anschauen, welche Patienten und Patientinnen Sie da eigentlich betreuen, mit wem Sie arbeiten, welche Patientengruppen gibt es denn da, die Sie beraten?
Die Spannbreite, die für unterstützte Kommunikation in Frage kommt, ist sehr, sehr groß. Also es geht vom Kleinkind wirklich, man kann mit der Förderung sehr, sehr früh beginnen, sobald klar ist, dass durch Motorik oder irgendwas das eingeschränkt sein könnte, bis hin natürlich ins hohe Alter, wenn Sprache oder Kommunikation verloren geht. Ich speziell habe sehr viel mit Menschen zu tun, die eben ja eine komplexe Behinderung haben, also eher stärker eingeschränkt sind, sowohl motorisch, oft eben auch kognitiv noch dazu. Genau. Autismus ist auch ein Thema. Und natürlich haben wir bei den komplexen Behinderungen auch eben oft dann die Epilepsie mit dabei als eine Diagnose.
Wie sieht unterstützte Kommunikation denn ganz konkret in der Praxis aus?
Ja, auch das kann wieder sehr, sehr unterschiedlich sein und hängt natürlich auch wieder davon ab, wo steht die Person in ihrer Kommunikationsentwicklung. Das ist von daher eben tatsächlich immer das Wichtigste für uns, eine Einschätzung zu bekommen. Denn je basaler noch jemand in seiner Entwicklung da steckt, umso basaler müssen auch erstmal die Fördermaßnahmen sein. Also es kann wirklich sein, dass wir damit beginnen, dass jemand überhaupt sich erstmal sicher fühlen muss, dass er mehr Orientierung bekommt. Das sind eben dann häufig auch Menschen, wo tatsächlich das Sprachverständnis nicht so gut ist, auch wenn es oft besser erscheint für das Umfeld. Aber wir merken es ja auch oft dran, dass einfach, ja, viel Unsicherheit besteht. Zum Beispiel, wenn Räume verlassen werden müssen, es woanders hingeht oder sowas. Man hat die Person vorher informiert, aber halt nur verbal. Und da wäre jetzt zum Beispiel eine Möglichkeit, mit sogenannten Bezugsobjekten zu arbeiten. Das heißt, man erstellt eine Liste und überlegt sich Gegenstände, damit ich eben mit diesem Gegenstand darauf hinweisen kann, was als nächstes kommt. Also wenn man jetzt das ganz Beispiel nennen will, könnte ich sagen, ich gebe der Person immer einen Waschlappen, wenn wir anschließend damit ins Bad fahren, also alles in die Pflege geht. Und dann ist das natürlich auch nichts, was von heute auf morgen funktioniert, aber mit der Zeit klappt die Verbindung, wenn alle Bezugspersonen das wirklich einhalten, dass die Person dann eben weiß, ich habe den Waschlappen bekommen, jetzt weiß ich, wohin wir gehen werden. Das ist eine Möglichkeit. Genau, aber ansonsten gibt's viele, viele Möglichkeiten über Gebärdeneinsatz, über verschiedene technische Hilfsmittel, was auch immer, ganz viel, bis dann wirklich dahin, bis zu den komplexen, ja, Sprachausgabegeräten, mit denen wir ja auch versorgen können. Aber das ist, da muss einfach schon viel wirklich da sein, auch an Kommunikationsentwicklung und sowas, damit man da gut mit einsteigen kann.
Aber das heißt, welche Methode am Ende zum Einsatz kommt, hängt vor allem an der Kommunikationsentwicklung.
Genau. Ja, also immer ganz individuell. Es muss immer individuell auf die Person und auch auf ihr Umfeld zugeschnitten werden. Und das Umfeld muss die Förderung ja letztlich mit übernehmen oder sie ja im Alltag umsetzen. Und von daher muss ich auch gucken, was können und sind sie bereit mitzugehen. Also es ist immer ein gemeinsames dann Herantasten, was können wir wirklich anbieten.
Gibt es dann eigentlich auch bestimmte Methoden, die dann abhängig von dem jeweiligen Krankheitsbild eingesetzt werden? Also wo Sie sich quasi anschauen, welche Erkrankung hat denn der Patient, die Patientin ganz konkret? Und dann gibt es vielleicht bestimmte Methoden, die funktionieren bei der einen Erkrankung besser und bei der anderen vielleicht nicht so gut oder wie auch immer. Also gibt es da so eine Unterscheidung, die Sie an der Stelle machen?
Grundsätzlich würde ich sagen, nein, es liegt nicht an den Krankheitsbildern, sondern wir sind da tatsächlich wieder, wo steht diese Person in ihrer Kommunikationsentwicklung? Wo steht sie aber auch in ihrer emotionalen Entwicklung? Ist auch noch was wichtig ist zu gucken, einfach weil ich wissen muss, wie, ja, eben, das Thema Sicherheit hatten wir ja schon mal angesprochen. Wie sicher fühlt sich der Patient? Wie unabhängig von einer Bezugsperson kann er denn überhaupt schon agieren? All diese Sachen spielen natürlich eine große Sache mit. Und ja, wie ist der aktuelle Stand natürlich? Also wenn wir da jetzt dran denken, Epilepsie, dann ist für uns natürlich schon wichtig, auch zu wissen, wie ist da gerade der Stand? Ist die Person gut eingestellt? Dann können wir mit der meistens auch gut arbeiten. Aber wenn das gerade noch in der Umstellung ist oder sowas, dann sind die ja oft sehr, ja, wirklich körperlich beschäftigt, entweder Anfälle eben zu verarbeiten und dergleichen oder eben mit der Umstellung von Medikamenten. Das sind dann oft Phasen, in der man nicht gut lernen kann. Und von daher würden wir das dann abwarten und sagen, probieren wir einfach in ein paar Wochen nochmal neu einen Ansatz zu finden. Ja, weil Lernen ist es natürlich immer, was wir anbieten. Ein Lernen für die Person, die das nutzen soll und natürlich auch das Lernen für das Umfeld. Das muss ja auch immer mitlernen. Erstens muss es die Sachen auch mit erkennen können. Um was geht es da? Also was zum Beispiel, wenn wir Gebärden nutzen oder wenn wir Symbolkarten nutzen, wie auch immer. Aber eben sehr häufig ja auch das Thema, ich muss mich als Bezugsperson auch mal mehr zurücknehmen. Ich muss dem Kind, diese Person, um die es geht, einfach auch was zutrauen und ihr die Zeit geben, damit sie auch aktiv jetzt kommen kann. Und das dauert eben oft länger. Also so im normalen Gespräch warten wir immer so 2 bis 3 Sekunden auf eine Antwort. Das dauert bei unserem Klientel eben oft länger, so dass wir da oft automatisch wieder eingreifen. Aber auch das muss dann eben von Bezugspersonen gelernt werden.
Welche Rolle spielt denn der tatsächlich auch emotionale Zustand des Patienten oder der Patientin an dem Punkt?
Ja, ist schon ein wichtiger Aspekt, eben zu wissen, auf welcher Ebene befindet sich die Person. Gerade weil es oftmals so sehr auseinanderklafft, ne? Also wir haben sehr oft auch erwachsene Menschen, die einfach von ihrer emotionalen Entwicklung her aber noch auf der Stufe eines tatsächlich Kleinkindes sind. Und dann weiß ich einfach, dass gewisse Sachen, also dass die noch ganz viel Sicherheit braucht, dass sie einfach auch eine Sicherheit braucht von Bezugspersonen. Du verlässt mich nicht, du bleibst bei mir. Das sind so Sachen, die ja jetzt gerade dann im stationären Setting natürlich auch viel schwieriger umzusetzen sind. Von daher auch oft vielleicht nicht verstanden werden, weil man einfach davon ausgeht, ja, ich weiß zwar, das sind Patienten, die haben kognitive Einschränkungen, aber sind doch erwachsene Menschen, die müssen doch damit klarkommen. Ist doch hier immer so, dass wir natürlich tagsüber andere Leute haben wie nachts und so weiter. Aber wenn ich das weiß, wie viel Probleme das für eine Person macht, dann kann ich das anders einschätzen und ja, reagiere einfach auch anders oder habe eine andere Erwartungshaltung wieder an die Person und überfordere sie nicht so schnell.
Welche Rolle spielt denn der tatsächlich auch emotionale Zustand des Patienten oder der Patientin an dem Punkt? Merken Sie da eigentlich auch, dass der Patient oder die Patientin so ein stärkeres Sicherheitsgefühl auch bekommt für die Art und Weise, wie er oder sie sich im Alltag bewegen können und auch eben dann kommunizieren können?
Ja, also natürlich hat das viel damit zu tun, dass ich ja auch mehr Selbstbewusstsein bekomme, wenn ich merke, ich kann für mich selber einstehen und komme etwas raus aus dieser Abhängigkeit, dass da immer nach Möglichkeit eine Person da sein muss, die mich gut kennt und die mich dann auch noch in der Situation gut lesen kann und gut vertreten kann. Natürlich ist es immer besser, ich kann es für mich selber tun, kann für das, was ich will, nicht will, brauche, selber einstehen. Ja.
Da ist ja auch wichtig festzustellen, ob das, was man da gerade macht, die Mittel, die gerade eingesetzt werden, auch wirklich Erfolg haben und dass man dann vielleicht auch den nächsten Schritt gehen kann. Wie stellen Sie das denn fest? Wie stellen Sie sicher, dass das, was Sie machen, auch Erfolg hat?
Ja, das ist auch gut, dass Sie das ansprechen. Das ist nämlich tatsächlich ein wichtiges Thema und ist vielleicht auch was einfach die Beratungsstellen von der Beratung von den Hilfsmittelfirmen unterscheidet. Denn die Hilfsmittelfirmen dürfen ja immer letztlich dann nach Auslieferung nur noch ein- oder zweimal kommen. Und wir sehen unsere Beratungen eben als wirklich als langwierigen Prozess an. Das heißt, wir kommen immer wieder in regelmäßigen Abständen, um eben dann wieder gemeinsam im Gespräch zu klären, was hat geklappt, wie hat sich's weiterentwickelt, natürlich aber auch, was hat nicht geklappt, woran könnte es liegen, um dann wieder zu gucken, wo muss man weitergehen. Und da ist auch ein wichtiges Thema, einfach immer mit dieser Erwartungshaltung, das immer wieder gut anzusprechen, weil natürlich der Wunsch da ist, ich möchte ja auch sehen, dass sich da was verändert, dass sich da was tut. Es sind aber oft Sachen, die wirklich lange dauern. Also es kann einfach ein Prozess von wirklich Monaten und bis hin zu Jahren sein, wenn wir jetzt gerade von so komplexen Fachausgabegeräten sprechen, da kann das sehr, sehr lang dauern. Andere Sachen funktionieren schneller, aber die Bezugspersonen müssen einfach gut informiert werden, auf was sie sich da einstellen müssen, damit sie eben nicht zu schnell Förderung abbrechen oder so.
Genau, wollte ich gerade sagen. Also die Erwartungshaltung ist da wahrscheinlich auch ganz wichtig, dass man da so ein Erwartungsmanagement am Ende auch macht, genau, und den Leuten sagt, hier, das ist wirklich komplex, aber wenn es denn funktioniert, dann hilft es tatsächlich sehr.
Genau, ja.
Wenn wir uns den Alltag von den Patienten nochmal genauer anschauen, welche beruflichen Möglichkeiten hat ein Patient, eine Patientin denn auch dank unterstützter Kommunikation oder mit unterstützter Kommunikation?
Auch das ist natürlich sehr, sehr individuell immer nur zu sehen. Das kann man nicht grundsätzlich beantworten. Es kommt immer darauf an, wie sieht das Gesamtbild der Person aus. Natürlich, sage ich mal, gerade von dem Klientel, mit dem ich eben viel arbeite, mit diesen komplexen Behinderungen, ist es schon so. Viele werden in der Werkstatt oder in der Förderstätte einen Arbeitsplatz dann finden. Es gibt aber auch natürlich trotzdem immer die Ausnahmen, die einfach von ihrem Grundtyp vielleicht schon sehr kämpferisch veranlagt sind, das Nötige an der Kognition einfach mitbringen und ein Umfeld haben, was sie wahnsinnig unterstützt. Und dann gibt es durchaus auch Leute, die es geschafft haben, ein Studium zu meistern, mit all den Schwierigkeiten, die natürlich damit dranhängen. Was einige sozusagen als Nebenjob machen, ist, die Gesellschaft für unterstützte Kommunikation bietet ja an, sich zum sogenannten Kommunikationsbotschafter ausbilden zu lassen. und das ist dann wirklich, ja, also ist jetzt nichts ganz Kurzfristiges, geht auch, glaube ich, über ein Jahr, aber dann werden die eben auch dran geführt, ja, wie kannst du einen Vortrag aufbauen, was gehört dazu, auch vielleicht eine PowerPoint erstellen und so Sachen, und dann wird auch überlegt, wo könntest du denn als Kommunikationsbotschafter auftreten. Das kann sehr unterschiedlich sein, ob die in Kindergärten gehen, in Schulen oder was auch immer, an den Einrichtungen vielleicht selber mit mehr vorstellen. Aber das ist was, was auch toll angenommen wird. Und ja, habe ich bisher nur Positives gehört von den Menschen, die das gemacht haben.
Haben Sie da vielleicht auch so ein konkretes Erfolgsbeispiel, so eine Erfolgsgeschichte, über die Sie sprechen können, also natürlich ohne Namen zu nennen, aber so einen Weg, den Sie erzählen können, den ein Patient, eine Patientin gegangen ist mit Erfolg?
Ja, auf jeden Fall. Also bei uns in der Einrichtung selbst haben wir einen, ja, Mann inzwischen auch mittleren Alters, der eben auch gekommen ist, also auch schon als Kind bei uns in der Schule war und sich auch über viele, damals gab es ja auch noch gar nicht so wahnsinnig viel Sprachausgabegeräte. Also der hat sich da auch mit der Zeit hochkämpfen müssen, hat dann aber auch ein komplexes Sprachausgabegerät bekommen, mit dem er inzwischen sehr, sehr gut zurechtkommt. Und der ist jetzt zum Beispiel mein sogenannter, sage ich mal, Co-Referent. Also wenn ich Fortbildungen hier im Umkreis gebe, dann nehme ich ihn immer mit. Und er hält seinen Anteil an Fortbildungen, um einfach aus seiner Sicht zu sprechen. Und das kann man auch wirklich so sagen, das überzeugt viel mehr. Also da müsste ich Stunden sprechen und viele Videos zeigen. Aber wenn er dabei ist und das aus erster Hand berichtet und man das einfach auch sehen kann, wie das funktioniert. Und ja, dass es natürlich auch mehr Zeit kostet, ne, wenn er jetzt spontan dann antworten soll auf Fragen und eben nicht nur sein natürlich vorbereiteten Vortrag hat. Das zu erleben, das bringt schon immer sehr viel, ja.
Was hat sich da in den letzten Jahren eigentlich auch technologisch getan? Ich könnte mir vorstellen, es gibt ja inzwischen ganz, ganz viele Fortschritte, gerade was Sprachausgabe angeht, ja. Auch was vielleicht sogar künstliche Intelligenz angeht, die da vielleicht unterstützen kann. Gibt es da Fortschritte?
Ja, da gibt es rasante Fortschritte natürlich. Also das wird auch noch nicht das Ende sein, das wird sich weiterentwickeln, klar. Wie Sie schon angesprochen haben, also die Sprachausgabegeräte sind sie natürlich, wie bei uns zu Hause auch, die Computer sind nicht mehr so groß und so schwer. Das ist schon mal ein Vorteil. Natürlich ist die Sprachausgabe besser, also die Sprachen klingen nicht mehr so synthetisch. Es ist inzwischen auch die Möglichkeit, da kenne ich mich jetzt aber nicht so gut aus, für jemand, der weiß, dass er mit der Zeit seine Sprache verlieren wird, dass er noch mit seiner jetzt vorhandenen eigenen Sprache einsprechen könnte, damit das später mal genutzt werden kann. Und was natürlich auch ganz wichtig ist, ist die Ansteuerung von solchen Sprachausgabecomputern. Die verändert sich ja auch rasant. Und gerade so das Thema auch der Augensteuerung. Eben Menschen, die wirklich sehr stark körperlich eingeschränkt sind, die hat sich auch wahnsinnig verbessert in den letzten Jahren. Es ist immer noch wirklich anstrengend und nicht so einfach, wie es sich immer anhört für den Laien. Aber die sind natürlich wirklich, haben sich auch rasant weiterentwickelt. Und KI, ja, ist auch ein Thema, aber da sind wir gerade noch so am Anfang. Da kann, ich weiß, von einer unserer UK-Nutzerinnen, die eben auch selbst mit ausbildet zu den Kommunikationsbotschaftern, die nutzt schon KI für ihre Vorträge und sowas. Aber selbst habe ich da jetzt zumindest noch nicht so viel Erfahrung mit.
Gibt es denn etwas, das Sie unseren Hörern und Hörerinnen gerne noch zum Abschluss auch mitgeben möchten, das vielleicht auch ja so ein bisschen motiviert, sich dem Thema vielleicht auch mehr zu öffnen?
Ja, also ich kann nur, ja, ich wünsche mir und möchte jeden ermutigen, wirklich, wenn man jemanden hat, der einfach nicht frei und gut kommunizieren kann, sich mal umzuhören, wo bekomme ich denn eine UK-Beratung her und das dann einfach auch zu nutzen, weil es ist einfach so, Kommunikation ist so unerlässlich, wenn wir wirklich jemanden ein selbstbestimmtes Leben ermöglichen wollen, also Teilhabe am Leben. Dazu brauche ich einfach Kommunikation. Und dann brauche ich auch das Zutrauen von den Bezugspersonen, dass ich mich dahin noch weiterentwickeln kann. Genau. Auch wenn es vielleicht viel Zeit braucht, lange Zeit braucht. Ja, diese Beratungsstellen könnte man zum Beispiel auch immer über die Homepage der Gesellschaft für unterstützte Kommunikation suchen. Das sind die meisten auf jeden Fall mit aufgelistet. Da findet man die. Ja, und dann kann ich nur sagen, Zeit und Geduld da zu investieren, das lohnt sich auf jeden Fall, weil man muss sich, denke ich, schon klar machen, wenn man nicht oder nur sehr, sehr, sehr schlecht kommunizieren kann, dann bedeutet das eben sehr oft einfach wirklich Isolation. Das, da wollen wir die Menschen rausholen mit der unterstützten Kommunikation.
Sie haben gerade die Homepage der Gesellschaft für unterstützte Kommunikation angesprochen. Gibt es denn weitere Informationsquellen, die Ihnen einfallen würden, wenn jetzt uns jemand zuhört und sagt, ich will da unbedingt mehr erfahren? Gibt es da Quellen, die Sie empfehlen würden oder auch vielleicht Bücher oder irgendwelche anderen Medien, die man sich mal anschauen könnte?
Also auch da gibt es sehr viel. Das ist auch natürlich wieder je, um welche Gruppe von Menschen geht es, um welches Thema geht es. Man wird von der Gesellschaft über vieles dann auch weitergeleitet. Ansonsten, ja, es gibt viele tolle Seiten mit einfach auch, wo ich Material und sowas schon mal mir angucken kann, das jetzt die UK-Ideenkiste ist oder die UK-Coach. Also wenn man einfach mal das Schlagwort unterstützte Kommunikation eingibt, dann findet man, denke ich, viele Seiten. Und ansonsten immer noch mal an die Gesellschaft wenden.
Ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit und dass wir da einen Überblick bekommen haben zum Thema unterstützte Kommunikation, wie es hilft, wann es hilft und wie man da am besten vorangeht. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank auch, dass ich die Möglichkeit dazu hatte. Dankeschön.
Vielen Dank fürs Zuhören. Dir hat diese Episode gefallen und du möchtest mehr davon? Folge uns bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer du gerne Podcasts hörst. So verpasst du keine der insgesamt 4 Episoden. Dieser Podcast wird unterstützt von der Angelini Pharma Deutschland GmbH.